So, ich habe es ja vorhin angekündigt. Wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Ich weiß nicht, ob das ist. Wissen wir danach, ob das hier eine gute Idee war oder nicht. Aber ein, glaub zwei nicht. Sachen vorne. Ich glaube auch. ein, zwei Sachen vorneweg. Wir werden im Laufe des Podcasts auf jeden Fall euch die Möglichkeiten geben, auch Fragen zu stellen. Also da können sich alle angesprochen fühlen, Kinder, Eltern und so weiter. Also während wir hier schon mal anfangen zu labern, nee, jetzt noch nicht, könnt ihr euch mal überlegen, was euch interessiert, was ihr fragen möchtet, und dann werden wir einige auswählen. Das Zweite, und das ist somit das Wichtigste bei einem Podcast, ist, dass alle Hörer im Vergleich zu euch uns dabei nicht sehen. Das heißt, die können nur hören. Und dementsprechend ist es nicht unwichtig, dass man einen gut versteht bei einem Podcast. Ich will nichts anderes sagen, als verhaltet euch bitte ruhig. Wer keine Lust mehr hat, wer nicht mehr ruhig sitzen kann, wer das Bedürfnis hat, laut zu sein, der kann bitte einmal dann vielleicht um die Ecke gehen.
Und, darf ich auch?
Ja, doch, du darfst gehen kurz. Dich können wir leicht ersetzen hier. Haben wir sonst noch was im Vorfeld?
Nö, das war eigentlich das Wichtigste. Also wir üben hier ein bisschen für unsere Welttournee, ne? Also das ist so der erste Live-Podcast, den wir machen. Von daher seid ihr die Ersten, die das miterleben. Und dann irgendwann sind wir auf den großen Bühnen. Da weiß Toni aber noch nichts von.
Richtig. So, ich würde sagen, wir erzählen nicht so lange. Wir fangen einfach an. Und ihr überlegt euch währenddessen einfach ein paar Fragen. Wir holen euch dann rein. Ihr werdet das merken. Also.
Gut, jetzt fangen wir an wie immer.
Kann man nicht leicht heben über den Doppelbühr weg,
einfach mal luppen.
Ja, guten Tag, liebe Luppenhörer. Ihr hört vielleicht schon ein bisschen am Sound, dass wir heute eine ganz andere Folge machen werden. Es ist übrigens auch die letzte Folge vor der Sommerpause. Und wir sind draußen diesmal, wir sind nicht im Studio und wir sind, wie angekündigt, beim Toni Kroos Academy Camp in Köln. Und wir haben hier viele Leute vor uns sitzen und ich glaube, wir haben vorher gesagt, die sollen nicht ganz so laut sein, damit ihr uns da an den Endgeräten auch versteht. Aber einen Applaus nehmen wir, glaube ich, mit für den Anfang, oder? Sehr gut, das werde ich mir dann im Nachhinein auch nochmal anhören. Ja, wir sind hier in Köln bei bestem Wetter, Toni, sitzen auf einer kleinen Bühne und haben uns überlegt, wir machen mal unseren ersten Live-Podcast hier. Wie findest du die Idee jetzt hier in dem Moment?
Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ob das da, ja.
Direkte Reaktion, das ist auch, das kennen wir auch nicht.
Nee, das ist gut. Lachen ist in Ordnung. Nein, es war ja in dem Fall, muss man ja wirklich sagen, es war ja meine Idee. Ich habe das ja selbst ins Rennen geschickt, diese Idee. Die wurde auf jeden Fall mal intern hier schon mal gut angenommen. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier ein nettes Stündchen zusammen haben werden. Ich habe Lust. Ich sehe ganz viele Kinder voller Lust, nicht nur Fußball spielen, sondern auch hier beim Podcast dabei zu sein, gleich noch ein paar Fragen zu stellen. Aber möchte natürlich auch den Großteil unserer Hörer und Hörerinnen an den Endgeräten begrüßen zur letzten Folge vor der Sommerpause, die wir uns, glaube ich, einigermaßen redlich verdient haben, würde ich mal sagen. Es war eine lange Saison, ein langer Sommer, der gestern zumindest fußballtechnisch auch endlich vorbei ist, würde ich sagen.
Ja, endlich so ein bisschen, das hat man das Gefühl, ne? Also mit dem, da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf, mit dem Aus gegen...
Nochmal.
Nochmal, ja. Das müssen wir schon noch ein paar Mal thematisieren. War ja für uns gefühlt so ein bisschen der emotionale Teil der EM auch vorbei. Natürlich waren ja noch die Spiele mit den Halbfinals und mit dem Finale gestern. Aber die Pause zwischen den Spielen wurde ja auch länger. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt ist auch gut. Gestern war es Finale. Wir haben es entgegen aller oder unserer Erwartungen auch noch geschaut. Das hatten wir eigentlich auch nicht vor. Wir haben es zusammengeschaut. Was sagst du zum Finale? Verdient der Sieger, oder?
Ja, man muss ja erstmal sagen, dass ich ja, und das habe ich dir ja auch gesagt, nach unserem Aus gegen Spanien habe ich ja gesagt, das Turnier ist nicht nur für uns beendet, sondern für mich ist es allgemein beendet. Das habe ich immer so gehalten. dass immer, wenn ich aus irgendwelchen Wettbewerben raus war,
was egal, nicht so oft war,
was Gott sei Dank nicht so oft war, egal ob mit Real oder sonst wo, habe ich eigentlich nie die Wettbewerbe weitergeschaut, weil es eigentlich zu sehr wehgetan hat, dann, weil man das Gefühl hatte, man hätte selbst dort sein sollen, im Halbfinale, Finale oder sonst was. Und deswegen habe ich auch nach dem Spiel gegen Spanien gesagt, nee, Turnier ist beendet, schaue ich mir alles nicht mehr an. Hab das auch für die Halbfinals geschafft, aber irgendwie war jetzt so zwischen Halbfinale und Finale auch so ein Punkt, wo ich es dann doch verarbeitet hatte. Also wir haben ja schwere Folgen aufgenommen nach dem Viertelfinale gegen Spanien, aber ich hatte dann so das Gefühl, okay, ist für mich abgehakt, ist ja grundsätzlich doch positiver gelaufen, als viele gedacht hätten, und so kam es, wie es kommen musste, so saßen wir da wirklich gestern und haben uns das Finale in Gänze angeschaut und ja, man muss sagen, glaube ich, also Spanien, der verdiente Sieger gestern, und man muss sagen, ja, eigentlich haben sie ihr Finale gegen uns gewonnen, ne?
Das ist richtig, es war ja auch vor dem Spiel gegen Spanien, war es ja so, dass
viele Applaus nehmen wir immer.
Wird nicht der Letzte sein. Jetzt, ja, vor dem Spiel viele gesagt, vor dem Spanien-Spiel, wer das Spiel gewinnt, wird Europameister, ist ja dann auch so eingetreten. Vielleicht, um mal alle so ein bisschen mitzunehmen, wie das dann auch bei Toni zu Hause abläuft, wenn dann so ein Spiel geschaut wird. Wir saßen, spanische Zeiten, dann um 20.45 Uhr beim Abendessen in der Küche, wo natürlich auch ein Fernseher hängt, ganz klar. Ne, wer kennt's nicht?
Ja, es hatte vielleicht damit zu tun, dass wir um 16.30 Uhr Mittag gegessen
haben. Das ist auch richtig, das stimmt. Und dann haben wir die erste Halbzeit in der Küche geschaut, auf ARD, und haben gedacht, jetzt müssen wir nochmal einen kleinen Wechsel vornehmen.
Also kein Spielerwechsel, sondern nee, nur einen Senderwechsel.
Senderwechsel, sind dann ins Wohnzimmer gewechselt.
Zu Magenta.
Ne, zu Magenta, also 30 Meter weiter ins Wohnzimmer gewechselt, in den Westflügel, und haben dann im Wohnzimmer weitergeschaut und haben, muss man schon sagen, gehofft, dass Spanien gewinnt, einfach weil wir wollten, dass auch der Fußball gewinnt, der da gespielt wird von Spanien im Gegensatz zu England. Und wir haben auch gehofft, dass das Spiel nach 90 Minuten vorbei ist und dass es keine Verlängerung gibt. Und das ist eingetreten, und ich muss sagen, es ist am Ende ein verdienter Europameister. Ich meine, die haben alle Spiele gewonnen, alle sieben, das musst du auch erstmal machen. Und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, fand ich schon sehr überzeugend. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und man kann ja am Ende sogar sagen, man ist dann gegen den Europameister ausgeschieden, auch wenn das nicht wirklich hilft.
Ja, und man war vor allem mindestens ebenbürtig. Das glaube ich, hast recht gehabt. Ist nicht der Letzte.
Ihr müsst übrigens nicht nur dann Applaus geben, wenn Toni was sagt. Ne? Das geht bei mir auch. Sehr gut, läuft. Trotzdem nochmal so ein, zwei Spieler, die mir bei Spanien wirklich das erste Mal so richtig extrem aufgefallen sind.
Vielleicht bevor du dazu kommst, ja. Du hast mir ja vor gefühlt einer Viertelstunde auch, hat mich ja gefragt, ob ich finde, dass es der verdiente Sieger ist. Ja. Ne? Ich möchte das auch beantworten noch.
Ja, bitte, es ist auch deine Bühne.
Nein, absolut. Also ich muss auch sagen, dass ich gestern wirklich auch klar für Spanien war, auch wenn es die Mannschaft ist, die uns ausgeschaltet hat, weil du hast es eben in einem Halbsatz gesagt, dass du auch der Meinung bist, dass der Fußball gewinnen sollte. Und ich glaube, Spanien war fußballerisch wahrscheinlich die beste Mannschaft des Turniers und gestern halt auch. Erste Halbzeit war dünn von beiden Seiten, das war so ein typisches Finale, glaube ich, wo wenig passiert ist, aber Spanien war einfach die fußballerisch klar bessere Mannschaft gestern im Spiel und können in der 60. Minute auch 3-0 führen. Und dann kam es eigentlich wieder, wie wir es schon auch ein bisschen beschrien hatten vorm Fernseher, dass dann mit einer Aktion England ein Tor macht, aber dementsprechend hochverdient dann hinten raus, dass Spanien gewonnen hat. Und da kann man, glaube ich, auch mal wirklich neidlos sagen, dass das verdient ist, dass das guter Fußball war und dass das auch gestern im Finale einfach, ja, verdienter Sieg war. Aber mach du weiter.
Ja, trotzdem waren ja gestern auch in dem Finale ein paar Spieler dabei, mit denen du ja noch in der Saison zusammengespielt hast oder auch ein paar mehr Saisons. Hast du da irgendwie noch dann für den einen mehr Sympathien als für den anderen? Du sagst, okay, war es jetzt für Spanien, aber mein Jude hat bei England gespielt. Tut es dir dann für den leid oder sagst du, der hat noch genug Möglichkeiten, das Ding mal zu holen?
Ja, natürlich tut es mir für ihn leid. Also ich habe ihm natürlich auch geschrieben, waren noch ein bisschen in Kontakt und er war jetzt natürlich nicht allerbester Laune, aber war, so wie ich ihn kenne, war er schon so, ist einfach ein Kämpfertyp. Also ich glaube, er weiß auch, dass es vielleicht ein bisschen schmeichelhaft war, dass sie bis ins Finale gekommen sind. Das heißt nicht, dass ein Finale zu verlieren dann, dass es das angenehmer macht, aber ja, ich war mit allen, die was mit Real Madrid zu tun oder zu tun gehabt haben, die da gestern auf dem Platz standen, in Kontakt und finde, das gehört sich auch, ist auch normal. Und dementsprechend vielleicht mit dem, der dann tendenziell eher ein bisschen aufgebaut werden muss, ein bisschen mehr. Ich glaube, der anderen brauchen das nicht so, denen geht's gut. Und dementsprechend, ja, ist natürlich immer schon nochmal, man guckt da mit einem besonderen Auge drauf. Also es waren natürlich Spieler mit, keine Ahnung, mit Carvajal, mit Nacho, mit denen ich dann wirklich 10 Jahre gespielt habe, Seite an Seite. Und da verfolgt man die dann auch während so einem Turnier natürlich immer noch ein bisschen mehr.
Aber wie meinst du, wie das jetzt in Zukunft dann vielleicht auch ist? Wirst du einmal mal wieder auch mal den Kontakt suchen, bei gerade bei so einem besonderen Spielen, oder dich auch melden, oder ab jetzt abgehakt?
Nee, nicht abgehakt. Da ist ja auch eine persönliche Beziehung zu vielen Spielern, ob das jetzt die genannten ist, ob das Luka Modric ist. Das ist ja das, was ich immer betont hatte. Also wir hatten dieses Jahr bei Real nicht nur eine extrem erfolgreiche und gute Mannschaft, sondern wir hatten vor allem eine menschlich wirklich Top-Kabine, wo wirklich sich jeder eingereiht hat, wo wir wirklich als Team aufgetreten sind. Und das war jetzt auch nicht in jedem Team so, in dem ich gespielt habe. Von daher muss man sagen, sind da wirklich viele gute Charaktere, mit denen ich mit Sicherheit in Kontakt bleiben werde. Ja.
Gut, dann haben wir die EM jetzt vorbei. Jetzt haben wir ja schon auch viel drüber gesprochen, aber gibt es vielleicht so ein Fazit? Muss jetzt gar nicht unbedingt auf dem Platz sein, aber auch so außerhalb des Platzes, was ihr als Mannschaft vielleicht auch so wahrgenommen habt von den Leuten, was draußen so los war. Für mich persönlich, das muss ich auch sagen, dieser Zusammenhalt, den wir in Deutschland hatten, ich hatte das Glück, in mehreren Städten ja auch unterwegs zu sein, das war irgendwie schon ein besonderes Gefühl, diese Heim-EM zu erleben. Alle haben auf ein gemeinsames Ziel hingefiebert, mitgefiebert. Und ich habe für mich so festgestellt, dass ich das gar nicht wusste, dass ich das auch gebraucht habe, dass so in der Gesellschaft mal eine gute Stimmung herrscht, ein Zusammenhalt herrscht. Ich glaube, dass wir jetzt alle auch die Aufgabe haben, das weiterzutragen. Und das ist für mich so dieser positivste Effekt, der jetzt mal abgesehen vom Sportlichen. Ja. Kannst du mal sagen, wie ihr das wahrgenommen habt, auch als Mannschaft oder du als Spieler?
Ja, es ist das eingetreten, was wir uns erhofft haben, ne? Und was wir irgendwie alle vor 6-7 Monaten, weil natürlich diese Begeisterung auch immer sehr abhängt natürlich von der Mannschaft, die du ins Rennen schickst, als Heimnation, sag ich mal. Und da konnten wir uns ja, wenn wir alle ehrlich sind, nicht so wirklich vorstellen, dass das ein erfolgreiches Turnier wird, wo eine Begeisterung entfacht wird. Und ich glaube, das war so. Und man hat ja 2006 schon gesehen, dass Deutschland natürlich ein fußballbegeistertes und auch ein Land ist, was man emotionalisieren kann. Nur es war dann halt natürlich sehr lange weg. Es war eine miese Stimmung um die Nationalmannschaft. Es war aber nicht nur das, es war auch eine relativ miese Stimmung im Land durch verschiedenste Gründe, wenn wir uns einig sind. Und ich bin immer nicht so ein Fan davon, so extrem Fußball und das, was so im Land passiert, jetzt so, sag ich mal, zu verbinden. Aber ich glaube schon, dass man sieht oder man gesehen hat in den vergangenen Wochen, dass ja der Fußball trotzdem eine ungeheure Kraft hat, Menschen zusammenzubringen und das auf einem positiven Weg. Also ich glaube, wenn man so die Bilanz sieht, glaube ich, kann man sagen, dass wir als Deutschland uns super präsentiert haben. Ich glaube, dass sich die Fans der anderen Nationen super wohlgefühlt haben. Ich glaube, dass wir ein super Bild abgegeben haben wieder als Deutschland, was begeisterungsfähig ist. Wir haben mega Stadien, glaube ich. Ich glaube, wieder irgendein Zuschauerrekord. Ich glaube, was wir dann bieten können als Deutschland, ist schon eine Menge, als wir manchmal glauben. Und die Hoffnung ist ja immer nur, dass so eine positive Grundhaltung anhält, so ein bisschen länger als während einem Fußballturnier. Und ich glaube, da ist dann jeder für sich auch oder jeder Einzelne natürlich irgendwie in der Pflicht, das weiterzutragen. Ich glaube, dass wir als Mannschaft einen kleinen Anstoß geben konnten, aber es darf natürlich nicht sein, sobald das Turnier jetzt beendet ist, dass man irgendwie wieder komplett in alte Muster verfällt. Ich glaube, dass man gesehen hat, wie schön man doch miteinander leben kann und nicht immer nur gegeneinander. Ich glaube, das darf man gerne mitnehmen, auch von dem Fußballturnier.
Total.
4-1.
Warte. Anschlusstreffer jetzt. Kurze Frage an euch. Wie habt euch die EM gefallen? Auch gerade die deutsche Mannschaft, Toni? So?
Elfmeter.
Eiskalt verwandelt, den Elfmeter. Ja, Momente, die ich auch hatte, und wenn ich das auch hier so sehe, viele Kinder, viele Jugendliche, wo man so schon ein paar Flashbacks auch hat, ne, so an die eigene Jugend, wenn man selbst, ich glaube, wir waren bei einem Camp damals dabei, ich habe da nicht mehr ganz so viele Erinnerungen. Ich weiß noch, dass ich
das war nicht so wie das hier, nee, das kann ich dir sagen.
Das, Sonst würde ich mich da auch dran erinnern.
Jeden Tag nach Hause.
Ja, ich hatte Heimweh, das weiß ich. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Aber trotzdem auch während der EM so ein Moment, wo man denkt jetzt, auch wenn ich dich dann sehe, du stehst da auf der größten Bühne jetzt schon länger, aber gerade so eine Heim-EM ist ja nochmal was Besonderes. Und dann denkt man schon oft auch an die Anfänge zurück, wo das Ganze angefangen hat. Gerade dann auch hier so vor Ort, wenn ich das sehe, die Begeisterung, die ihr alle auch hier ausstrahlt, den Spaß. Und das ist ja auch der Grund, warum man angefangen hat. Ein Spaß an der ganzen Sache und dass man dann irgendwann auf dieser größten Bühne landet und das auch ja, mit begleiten kann. Hast du da auch so Momente, wo du dich an diese Anfänge erinnerst?
Ja, total. Bei mir war es ja jetzt sowieso die letzten 2-3 Monate für meine Verhältnisse relativ emotional.
Das ist richtig, das kann ich bestätigen.
Vielleicht für andere immer noch nicht emotional, aber für meine Verhältnisse. Und da, ja, irgendwie gerade wenn man so eine Entscheidung trifft, mit Karriereende, dann hast du irgendwie bei jedem Training oder auch vor allem dann bei Spielen so das Gefühl, weil es war so oft ja in den letzten Monaten, dass wir von einem letzten Mal gesprochen haben. Irgendwie das letzte Training bei Real, das letzte Heimspiel bei Real, das letzte Champions League Finale bei Real. So, und dann ist
da gab's ja einige von.
Ja, und dann ist irgendwie so ein Cut und dann bist du 2 Tage zu Hause und dann fährst du zur Nationalmannschaft. Einfach nochmal kompletter Wechsel. Hier Abschied erstmal weg, jetzt Turnier. Und trotzdem trägst du das natürlich mit, spätestens ab dem Achtelfinale. Irgendwie, dass jedes Spiel das letzte sein könnte. Und da hast du schon Momente, wo du mal ab und zu auch so ein bisschen abdriftest auf das große Ganze. Wo hat das überhaupt mal angefangen? Und gerade wenn ich so einige von euch hier sehe vor Ort, da hat das mal angefangen und das ist wirklich lange her. Man kann es auch in Jahreszahlen beziffern. Das sind 27 Jahre, die ich so einen Ball hinterher gerannt bin. Und natürlich zieht das alles dann so an einem nochmal vorbei, so in den Momenten, wo es dann so langsam zu Ende geht. Also zu Ende geht auf fußballischer Sicht. So weit ist es sonst noch nicht. Aber natürlich, und da denkt man nach, wie war es früher? Was hat man zusammen erlebt? Ich meine, wir hatten das Glück, ja fast alles gemeinsam zu erleben. Wir haben ja eigentlich immer in Mannschaften zusammengespielt, aber da denkt man immer so ein bisschen nach, was hat einen da hingebracht? Was hat man damals anscheinend ganz gut gemacht und richtig gemacht, was einen da hingebracht hat und dass das auch nicht immer nur Spaß gemacht hat und deswegen wollen wir das Thema auch ein bisschen anschneiden heute, weil ihr eben alle heute hier seid, der eine oder andere hoffentlich so einen Weg vor sich hat oder zumindestens, und wenn es nicht der gleiche ist, irgendeinen Weg im Fußball. Werdet alle älter, wollt euch verbessern, wollt vielleicht, habt das Ziel, irgendwo anzukommen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so blöd, so ein bisschen auch aus unserer Sicht Revue passieren zu lassen, wie wir es geschafft haben, da hinzukommen. Und das ist natürlich in erster Linie die Freude am Spiel Fußball. Ich glaube, die hat euch alle zum Fußball gebracht, die hat euch jetzt auch hierhin gebracht. Das andere ist dann natürlich, was dann über die Jahre dazukommt, so ein bisschen dieses Competitive sein. Wie sagt man das? Gewinnen wollen.
Ja.
Gewinnen wollen.
Ehrgeizig.
Ehrgeiz, dieser Ehrgeiz. Und das sind zum Beispiel zwei Sachen, die extrem wichtig sind. Aber um dann wirklich sich nochmal, glaube ich, so zu unterscheiden von so ein bisschen Fußball spielen und vielleicht die Idee zu haben, irgendwann mal richtig gut Fußball zu spielen, da haben wir dann doch natürlich noch ein paar mehr Sachen gemacht als andere. Und es war auch nicht immer nur ausnahmslos Spaß, oder?
Nee, das ist richtig. Also es gibt sicher Tage, wo man denkt, oh, habe ich heute Lust zum Training zu gehen, wieder die Schuhe anzuziehen und wieder Gas zu geben beim Training. Und wenn du die Tage aber es schaffst, dahin zu gehen und auch die harten Tage mitnimmst, daraus die Erfahrung sammelst und weißt, dass auch wieder die Tage kommen, wo die Sonne scheint, wo du Lust hast, wo du Spaß hast, das sind, glaube ich, die Tage, wo du auch am meisten lernst. Und ich glaube, davon hatten wir einige und viele. Man sieht da dann gerade auch bei den Profis oder jetzt mal ganz besonders bei Karrieren, wie es deine sind, sieht man die Erfolge, man sieht die Spiele, man sieht, wie du da mit dem Pokal stehst, aber was dahinter steckt an Arbeit, dieses Talent, was du hattest, was ich hatte, das auch auf den Platz zu bringen, zum Erfolg zu bringen, glaube ich, da gehört so viel dazu und da gibt es auch nicht dieses eine Rezept, das ist dieser eine Weg, der gegangen werden muss, aber ich glaube gerade diese schwereren Tage, wo man Fehler macht, wo man vielleicht nicht die Motivation hat, da trotzdem auf den Platz zu gehen und zu versuchen und zu machen und Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das sind am Ende die entscheidenden Tage und wenn ihr da am Ball bleibt, glaube ich, ist schon mal ein großer Schritt getan und diese Tage gab es bei uns ganz oft. Es war nicht alles nur immer Sonnenschein und schön und erfolgreich, sehr oft erfolgreich, muss man schon sagen. Ich glaube, in der Jugend haben wir vieles kurz und klein geschossen. Gerade auch gemeinsam in Mannschaften, aber es gab auch Misserfolge und die haben uns, glaube ich, am Ende aber auch dahin gebracht, wo wir waren und dann natürlich die tägliche Arbeit.
Unter anderem ja, also wir hatten ja letzte Woche schon das Camp hier und da war ja jemand zu Gast, der da auch in Anführungsstrichen eine gewisse Schuld dran hat, nämlich unser gemeinsamer Vater Und das waren nicht immer nur einfache Stunden, das kann ich euch sagen. Also wenn du deinen Vater als Trainer hast und der auch noch ein ganz guter Jugendtrainer ist, das ist bis zum gewissen Grad wirklich sehr schön. Wenn dann aber das Training beendet ist, das Mannschaftstraining, und der um die Ecke kommt und sagt, so, jetzt machen wir nochmal eine Stunde Abschlüsse oder nochmal eine Stunde Ballannahmen mit links.
Und nur beim schwachen Fuß, wo es halt dann auch nicht direkt klappt, muss man sagen. Also bei Toni hat es ein bisschen schneller geklappt als bei mir. Aber da brauchst du dann auch die eine oder andere Einheit mehr, ja? Fahre fort.
Ja, und dann fährst du halt gemeinsam nach Hause und dann wird Armbrot gegessen und während dem Armbrot essen wird dann das Training ausgewertet.
So. Ja, Gott sei Dank gab es noch nicht diese Videoanalyse dann.
Ja, dafür
oder der Vater war technisch nicht so weit, das ja, war gut.
So weit wird
Videos anschauen müssen.
So weit wird er nie sein. So, und das heißt irgendwie, alles hat sich nur um Fußball gedreht und dann hast du Tage natürlich, da ist es dir zu viel, da würdest du nach dem Training lieber mit deinen Freunden irgendeinen Mist machen, was die im Kopf haben, und dann sagt dein Vater dir wieder, nee, wenn du was erreichen willst, musst du trainieren. Und dann sagst du, ja, okay, dann trainiere ich halt jetzt und gehe nicht mit meinen Freunden irgendeinen Scheiß machen, was man halt macht in dem Alter. So. Und wenn ich jetzt aber heute natürlich das rückblickend sehe, oder wir beide, bin ich halt auch überzeugt, dass die Karrieren nicht möglich gewesen wären mit einem anderen Weg. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ihr um Gottes Willen, wenn ihr das Ziel habt, keinen Spaß haben dürft im Leben oder dass ihr den Fußballplatz nicht verlassen dürft. Es soll einfach nur zeigen, wie viel Arbeit da drin steckt. So dass jetzt in den letzten Jahren oder seitdem ich Profi bin, die Leute sagen, guck mal, der spielt den Ball von links nach rechts oder nach vorne und dann mit links und rechts und das sieht relativ einfach aus und alles. Oder das sieht so aus, als wenn das irgendwie ohne Anstrengung oder so ist, dann sage ich, bis das so aussah, war es sehr anstrengend, das kann ich euch versprechen. Das war immer das Ziel, dass es dann irgendwann so einfach aussieht, aber auch das war nicht angeboren. Also das ist zu 90% antrainiert, mit ein bisschen Talent dazu, und dementsprechend ist das, glaube ich, die Message, die wir rüberbringen wollen, und das gilt in meinen Augen auch nicht nur für Fußball. Ich glaube, dass ein gewisser Ehrgeiz in dem, was ihr macht, egal was ihr macht, jetzt klar spielen viele Fußball von euch, die hier sind heute, aber es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, Leute, die keine Fußballer werden, soll es auch geben, und den Tipp oder diesen Rat möchte ich euch einfach nur mitgeben, dass ihr das, worauf ihr Lust habt oder das, was ihr macht, aber mit der größtmöglichen Freude natürlich in erster Linie, weil es soll, im Idealfall ist es was, was Spaß macht, aber dass ihr versucht, einfach so gut wie möglich zu werden in dem. Und da gehört einfach dazu, Arbeit, Zeit reinzustecken, Ehrgeiz reinzustecken, weil dann ist man besser in etwas als der andere. Und dann erreicht man mehr als der andere, unabhängig vom Fußball. Und ich glaube, das ist heutzutage, wenn man sich auch einige Tendenzen anschaut, gibt schon Tendenzen, dass man mit relativ wenig schnell zufrieden ist heutzutage. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das in eurem Alter, wie ihr hier sitzt, schon losgeht, dass ihr versucht, mit einer gewissen Freude und Leichtigkeit, aber in dem, was ihr macht, versucht einfach, ja, die beste Version von euch selbst zu sein. Ich glaube, das hilft extrem viel fürs weitere Leben. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist dann immer, ich glaube, ist euch auch relativ bekannt, ist immer Cristiano Ronaldo.
Kennt ihr den?
Ja.
So, und das meiste, was man halt sieht von Cristiano Ronaldo, ist, dass er sehr viele Tore schießt und dass er sehr viel schnelle Autos fährt. Die Autos und das Ziel haben wahrscheinlich, der eine oder andere, der das sieht, der wird auch gern mal so ein Auto fahren. Und ich kann bestätigen, als direkter Nachbar von ihm, der hat ein paar davon. Aber
du hast auch eins.
Ich habe auch eins. Solltest du nicht sagen.
Ja, weißt doch. Sind ja unter uns hier, oder?
Aber diese Autos, das kann man machen oder nicht, aber ich hatte das Glück, 4 Jahre mit ihm zusammenzuspielen, und ich kann euch sagen, es gibt keinen. Also wenn ich zum Training kam, war sein Auto immer da, und als ich gefahren bin, war seins immer noch da. Das heißt, er hat für das, was er heute immer noch macht und was er vor allem seit 20 Jahren macht, so viel Arbeit reingesteckt. Und das ist dann nachher das Ergebnis, dieses Auto, was er da fährt und dass er das gerne zeigt. Das kann man machen oder auch anders halten. Aber was mir wichtig ist, ist, dass da, wo er ist und da, wo er seit 20 Jahren ist, da ist er, weil er der Erste beim Training ist und der Letzte, der fährt. Nicht, weil er Cristiano Ronaldo heißt oder irgendwas anderes. Er hat einfach aus dem, was er kann, aus seinen Qualitäten, das absolute Maximum rausgeholt. Und deswegen ist er heute noch da, wo er ist. Darum war er die letzten 20 Jahre da, wo er ist. Und deswegen kann er auch ganz viele schnelle Autos fahren. Aber das, was ihn dahin gebracht hat, ist eben dieser unfassbare Ehrgeiz und das unfassbar viele Training, was er gemacht hat. Das finde ich immer wichtig, weil das andere ist ein Bild, was man von außen sieht, und das andere, und das kann ich euch bestätigen, ist das, was er reinsteckt an Zeit und an Arbeit.
Ja, und weil du ihm ein paar Dinge aufgelegt hast.
Und weil ich ihm natürlich ein paar Dinge aufgelegt habe, ist er da, wo er ist. Wessen Applaus war das jetzt? Zählen wir zu dir.
Ja, ne? Ist ein Unentschieden.
Ist dein.
Ist okay. Ich sehe schon hier ein paar Meldungen. Wir werden jetzt mal zu den Fragen kommen. Vorher wollte ich aber noch kurz mal fragen. Leon, wolltest du uns nicht Waffeln bringen hier auf die Bühne? Gut, kommen gleich Waffeln, sehr gut.
Das lassen wir jetzt kurz weg. Warte noch 2 Minuten, das passt nicht zu dem, was wir jetzt sagen wollen.
Ach so, nee, das dauert ja dann ein paar
Zeit. Okay, mach in Ruhe eine Waffel mit Nutella. Schneiden wir raus. Das ist das Schöne, wir können alles rausschneiden im Nachhinein und das, wo wir gut aussehen, lassen wir drin.
Ja, so läuft der Podcast ab. Wir sitzen immer 5 Stunden im Studio und sonst was und da kommt eine Stunde dabei raus, wo wir gut waren. Die restlichen 4 waren nix.
Okay, das war deiner. Ja. Nee, ist Quatsch. Lass mal alles drin. Aber eine Sache noch, bevor wir mit den Fragen starten, ist, glaube ich, und das ist uns auch wichtig, weil wo wir gerade auch bei Cristiano waren, das eine ist ja was Fußballtraining oder auch so lange auf einem gewissen Niveau zu spielen, da ist eins ganz wichtig, dass der Körper mitmacht. Und ich glaube, da ist es echt schon wichtig, dass man relativ klein anfängt, sich vernünftig zu ernähren einfach. Ich glaube, natürlich darf man als Kind auch mal, ist ja klar, ne? Also nicht nur als Kind, auch als Eltern, ne? Aber ich glaube, gerade wenn man viel Sport macht, Fußball spielt oder auch so wie hier jetzt die Camp-Tage dabei ist, ist es schon wichtig, einfach immer eine gute Basis zu haben, viel Kraft zu haben. Und da muss ich sagen, bin ich sehr glücklich, dass wir auch hier während des Camps unter anderem Rewe als Partner haben. Ihr seht das da drüben, das ist wirklich schön aufgebaut und dass sie da für uns einfach schon jahrelang an unserer Seite sind und dementsprechend ist das wirklich auch ein guter Übergang, guter Rat an euch hier und natürlich in dem Sinne auch wirklich zu erwähnen, dass Rewe da einen Top-Job macht.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Okay, der Applaus geht an Rewe, der geht nicht an uns.
Nein, das ist okay. Und du hast sogar angefangen irgendwann zum Ende deiner Karriere viel zu trinken. Ne? Da mussten wir dir ja auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das haben wir dann auch geschafft. Wir sehen ja auch hier die habt ihr, glaube ich, alle, also nicht nur in der Farbe, die gibt es in ganz vielen verschiedenen tollen Farben. Ganz wichtig, allgemein, aber auch gerade so an Tagen wie heute bei dem warmen Wetter, dass ihr viel trinkt. Und da haben wir auch einen tollen Partner hier, die euch unterstützen und uns unterstützen und die dir zu mehr Trinken geholfen haben, was ja sehr wichtig ist. Ja, ist
richtig.
Ne? Mit Air Up. Hier, ich weiß nicht, ich habe hier gerade Lemonade drauf, ich wollte aber mal wechseln. Es gibt nämlich auch Orangeade. Ne? Das kannst du jetzt mal kommentieren, das geht nämlich ganz schnell.
Ja, Air Up, ich meine, ist ja schon ein bisschen bekannt aus unserem Podcast, aber ich glaube, wofür wir wirklich sehr, sehr gerne hier auch bei euch allen werben, gerade an so heißen Tagen wie heute,
zack, ist, so schnell
ist genügend trinken. Felix hat mal hier den Aufsatz gewechselt, gibt verschiedene Geschmäcker und das ist wirklich top. Ihr habt ja alle so eine Flasche, werdet es merken, einfach aufzufüllen. Und das auch als Tipp an euch, gerade an so einem warmen Tag wie heute, trinkt wirklich genug. Also gerade bei körperlicher Belastung ist es gut. Ich war da, muss ich ehrlich sagen, über viele Jahre sehr, sehr schlecht. Also habe wirklich zu wenig getrunken, musste mich immer wieder zwingen. Aber hier mit Air Up wurde das besser. Also es hilft zu mehr trinken, trink genug an diesen Tagen heute. Ich nehme mal ein Schlückchen. Und Felix, wir fangen jetzt übrigens an mit Fragen. Wir brauchen nach wie vor eine gewisse Ruhe, damit wir A, den, der die Frage stellt oder diejenige, die Frage stellt, gut hören und dass alle vor allem auch unsere Antworten dann hören. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir alle, die eine Frage haben, mal den Arm hoch. Felix sucht gleich die erste Frage aus und ganz allgemein versuchen wir jetzt nochmal so 20 Minuten ein bisschen mehr Ruhe, weil eins verspreche ich euch, wir machen jetzt Fragen und dann passieren hier noch wilde Sachen.
Ich habe Angst. Gut, dann fangen wir mal an. Ich fange jetzt mal, das ist jetzt hier vorne an. Tja, sag mal deinen Namen und dann die Frage. Ja, die Frage kommt hier. Ach so, wir haben ja hier, guck mal.
Wo ist die Angel?
Das ist Fabi.
Da ist die Angel. Das ist Fabi. Ein Applaus für Fabi. Warte, stopp. Das war geil. Ja. Habt ihr gehört? Fabi ist der Mann, der das hier technisch möglich macht für uns alle. Also jetzt ein Applaus für Fabi.
Und nicht nur heute. Fabi ist unser Tonmann beim Podcast, sodass das immer sich schön anhört alles. Fabi, wie machen wir das jetzt?
Hier vorne. ich bin Tim Horstmann und meine Frage ist, was ging in deinem Kopf ab, als du gesehen hast, dass der Schiedsrichter beim Handspiel von Kukurea nicht beim VAR geguckt hat?
Ich glaube, ich habe jetzt 20 Minuten Pause.
Ich habe mich wirklich bis heute zurückgehalten und nicht über die Schiedsrichter. Selbst im letzten Podcast haben wir gesagt, darüber reden wir besser nicht. Und jetzt kommst du hier, aber weil du es bist. Felix hat dich die Frage nicht beantwortet. Also ich muss das erste Mal, was ich sagen muss, Leon, wo ist die Waffel? Verdammt nochmal. Thema gesunde Ernährung hatten wir doch gerade. Ich muss sagen, ich habe es im Spiel gar nicht gesehen. Also ich hatte nicht die Position, dass ich sehen konnte, dass es ein relativ klares Handspiel ist. Das heißt, in dem Moment bist du dann natürlich nicht so sauer auf den Schiedsrichter, ne? Weil du selbst das nicht so einschätzen kannst. Ich habe dann natürlich auf den Schiri geachtet und er war ja der Meinung, dass er das sich nicht mal anschauen musste, beziehungsweise der Videoschiedsrichter war der Meinung, ihm zu sagen, musst du dir nicht anschauen, ist kein klares Handspiel. Sauer wurde ich erst, als ich es nach dem Spiel gesehen habe. Also lassen wir das. Nein, also ich glaube,
das ist... Jetzt kannst du nicht mehr gesperrt werden, kannst alles sagen.
Ich kann nicht mehr gesperrt werden, das ist gut. Nein, ich glaube, dass er es wenigstens sich hätte anschauen müssen. Und ich glaube aber, das Problem ist, er wusste, wenn er es sich anschaut, dann muss er ihn geben. Und ich hatte das Gefühl, er möchte ihn nicht unbedingt geben in so einem Spiel. Und dementsprechend... Aber wie gesagt, im Spiel habe ich es wirklich gar nicht so wahrgenommen, weil ich nicht die Position hatte, es richtig zu sehen und habe dann fälschlicherweise dem Schiedsrichter vertraut. Ja. Aber es ist so, also man muss ja auch immer sagen, die Schiedsrichter wissen ja in dem Fall auch, glaube ich, selbst nicht hundertprozentig, wie die Auslegung ist. Wir haben im Achtelfinale einen Elfmeter bekommen, wo man auch sagen kann, okay, ist natürlich keine Absicht, wird so gepfiffen von der Auslegung, dann müsste konsequenterweise der gegen Spanien auch gepfiffen werden. Der hat sich anders entschieden. Ja, im Nachhinein natürlich bitter, wenn man den ganzen Ausgang sieht oder die Wichtigkeit eines Tores zu dem Zeitpunkt gesehen hat. Aber am Ende blieb uns das dann nur, das zu akzeptieren.
Alright, Fabi, wenn du schon mal da bist, da kannst du gleich den Kollegen.
Ich bin Freddy und wer sind deine Top 3 Mitspieler in Real Madrid?
Aus den 10 Jahren? Ist natürlich fies, ne? Das muss man wirklich sagen. Das wird jetzt dem einen oder anderen nicht so gerecht, wenn ich da den einen oder anderen weglasse, aber wenn ich 3 nennen muss, dann nehme ich Ronaldo, Ramos und Modric. Mit einer Entschuldigung an Casemiro auf diesem Wege, der hat mir sehr viel geholfen. Gut. Du hast doch nach 4 gefragt, ne? 4 waren das.
Ja, 10 hättest du auch zusammenbekommen, glaube ich. So, ah, ja. Dann einmal ganz hinten, Fabi. Ist gut, dass du dich bist. Ne, neben dir, rechts von dir. Ja, da, genau.
Ich bin Till und ich habe eine Frage. Bleibst du nach dem Camp in Deutschland oder gehst du wieder nach Spanien?
Jawohl, guck mal hier, Waffeln.
Applaus für Leon, mein
Danke,
Sohn.
Danke, Leon. Stark. Du kommst nicht zum Essen jetzt, ganz sicher.
Also ich bin ja jetzt beim Camp hier und dann sind wir noch eine Zeit in Deutschland. Dann werde ich in Urlaub fliegen im August. Es ist das erste Mal, dass ich im August Urlaub machen darf. Normal bin ich da in der Vorbereitung irgendwo
Wohin?
In den USA. Wer hat gesagt, dass du hier Fragen stellen darfst? Dann bin ich im Urlaub und dann bin ich ab September wieder in Madrid, wo ich ja auch eine Academy aufbauen werde. Also wir werden weiter in Madrid wohnen, weil es einfach schön ist. Weil es schön ist, weil wir jetzt wirklich seit 10 Jahren dort sind. Meine Kids natürlich irgendwie auch nichts anderes kennen, als in Madrid zu leben. Dort super happy sind, eine tolle Schule haben, ihre Freunde haben, ihre sämtlichen Aktivitäten, die sie machen, dort machen. Und da wollten wir sie nicht rausreißen. Hauptpunkt allerdings muss man sagen, Schulstart in Spanien immer 9 Uhr. Und ihr wisst selbst, wie es hier ist. Von daher... Bleiben wir da.
Wie ist denn das mittlerweile hier? Wann habt ihr Schulstart?
Ich habe oft eine 7 davor gehört. Also
muss auch noch überlegen, auszuwandern.
Also jetzt, ich würde gerne 2-3 Mal in die Waffel beißen jetzt. Einmal mal 2-3 Fragen an Felix.
Das schmeckt sehr lecker übrigens. Da gehen die Arme alle runter. Nein. Fabio, wo bist du da hinten? Such du mal aus.
Ich? Okay, hier, guck mal. Also, ich bin der Leon und meine Frage ist, was denkst du, wer den Ballon d'Or dieses Jahr gewinnt?
Ja, steht da nicht im Gesetz, dass Messi den gewinnt? Steht doch bestimmt irgendwo geschrieben. Ja, Messi ist der Beste. Ja, also es ist... Ich glaube, Toni und ich sind uns da mal einig gewesen in den letzten Jahren schon, dass wir diese individuellen Auszeichnungen gar nicht so sehr mögen. Einfach weil der Fußball ja ein Teamsport ist und keiner irgendwo alleine einen Titel gewinnen kann. Und trotzdem ist es ja so, dass es Jahre gab, wo es irgendwie dann, wer den gewinnt, klar sind. Ob es jetzt mal Cristiano war oder dann Messi auch. Auch bei Benzema das Jahr war es klar, dass er das Ding gewinnt, weil er einfach dann nochmal einen Tick besser war als alle anderen. Und das finde ich dieses Jahr sehr schwer zu sagen, wer da wirklich dieser Outstanding Player war. Jetzt haben natürlich viele gesagt, wenn Deutschland die EM gewinnt, dann soll Toni den bekommen. Ich glaube, da sind wir auch alle dafür, auch wenn wir jetzt nicht die EM gewonnen haben. Aber es gab ja irgendwann auch schon mal eine Wahl zum, glaube ich, den Deutschlandsfußballer des Jahres, wo jemand gewonnen hat, da war mehr so ein bisschen das Lebenswerk ausgezeichnet worden und nicht das Jahr. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man sagen könnte, Toni könnte das Ding bekommen, aber ich weiß es ehrlich gesagt, ich kann dir keinen sagen, wo ich jetzt sage, der muss es bekommen, oder?
Nee, was heißt, der muss es bekommen? Ich glaube, natürlich muss ich es gewinnen, ist auch klar. Nein, also...
Das war ja nie dein Ziel, das kann man ja auch sagen.
Das war nie mein Ziel und ich weiß auch, dass das, glaube ich, meistens ist es ja als Mittelfeldspieler sehr, sehr schwer, so einen Preis zu gewinnen. Es geht da hauptsächlich darum, wer dann die Tore macht, der gewinnt normal diese Preise. Jetzt ist es dieses Jahr natürlich so ein bisschen so, wenn man nach Titeln geht, haben wir mit Real alles gewonnen. Meistens ist es dann ein Spieler davon, in einem Turnierjahr wie der EM ist das natürlich auch im Fokus. Es ist schwer zu sagen.
Argentinien hat die Copa gewonnen.
Argentinien, dadurch ist Messi auch wieder im Rennen. Ja, ganz ehrlich, ich habe da keinen Favoriten. Also wenn es jemand von Real wird, was ich auch glaube, dann bin ich damit fein.
Okay, vielleicht mal von euch, ruft mal ein paar Namen rein, außer Tonis jetzt. Wer soll es gewinnen? Okay, viel Bellingham gehört. Vini Junior. Okay, reicht. Danke. Wir konstatieren, es wird auf jeden Fall ein Realspieler. Sehr gut. So, weiter geht's. Fabi, da hinten hast du jemanden?
Mein Name ist Nico und ich habe eine Frage an dich, Toni.
Kannst du mich anschauen? Guck mal.
Wie hast du dich gefühlt nach einem Spanien-Spiel?
Ja, nur so traurige Fragen hier. Das ist ja also nach dem Spanien-Spiel muss ich sagen... Direkt danach war es okay, muss ich sagen, weil ich wirklich der Meinung war, okay, wir haben wirklich alles getan, wir haben alles versucht, wir haben alles auf den Platz gelassen, alle waren kaputt, waren am Ende, haben 120 Minuten alles probiert, haben dann natürlich unglücklicherweise das Tor bekommen, muss aber auch sagen, ich stand glücklicherweise auch schon oft auf dem Platz oder in der Mannschaft, die selbst relativ spät Spiele gewonnen hat, deswegen... Kann das passieren, das ist mir bewusst und trotzdem wird einem natürlich so ein bisschen bewusst, dass es das allerletzte Spiel war. Es war aber in dem Moment eigentlich okay für mich. Ich wusste, dass oben auf der Tribüne, wo meine Familie saß, dass das da nicht so okay war und dementsprechend habe ich versucht dann auch nach dem Spiel, als ich die dann noch gesehen habe, eher so ein bisschen den stabilen Part abzugeben und eher dann den einen oder anderen getröstet habe, namentlich meine Tochter, der das ein bisschen nahe, es ist uns allen gegangen, aber sagen wir mal, die gezeigt hat, wie es ihr geht. Und was ich aber wirklich sagen muss, so die zwei Tage danach, wir kamen ja dann im Camp an, sind dann noch zum Camp gefahren nach dem Spiel, der Tag danach, dann die Abreise, obwohl eigentlich wirklich ja wir alle das Ziel hatten oder da noch eine Woche oder 10 Tage zu bleiben und das ja am Ende auch realistischer war, als wir vor dem Turnier vielleicht noch geglaubt hätten. Da muss ich schon sagen, da hatte ich schon 2 Tage, da war ich wirklich traurig, da war ich auch relativ leer und gar nicht mal so wegen dem Karriereende. So, das wird dann glaube ich so jetzt erst in den nächsten Wochen, in den ersten nächsten Monaten kommen, dass ich das, was ich jetzt 17 Jahre gemacht habe als Profi, dann ab September nicht mehr mache. Sondern da war ich einfach wirklich nur traurig, weil dieses Ziel, dieser Traum Europameister geplatzt ist. Und ich glaube, wenn man jetzt ja den weiteren Weg der Spanier sieht, dass wir näher dran waren, als man geglaubt hätte, oder dass wir besser waren oder dass wir mit Mannschaften mithalten konnten, was vor kurzem noch undenkbar gewesen wäre. Also, kurze Antwort, ich war 2 Tage sehr traurig, ja, das darf ich zugeben.
Ja, und das kann ich auch bestätigen, ich kenne Toni ja ein bisschen besser und natürlich hast du viel gewonnen, aber auch schon einige Niederlagen auch erlebt.
Jetzt mach mal hier deinen Schoko weg, Alter.
Gut. Das ist gar nicht so leicht. Es war schon besonders diesmal vom Gefühl her, dass Toni wirklich auch sehr, sehr traurig war und das auch schon ein bisschen mitgenommen hat. Das ist ja okay, soll ja auch so sein. Wenn man für so ein Ding so brennt, dann tut eine Niederlage nochmal doppelt weh, gerade in der Art und Weise. Und diese Momente gehören ja auch dazu im Leben. Wir haben es ja vorhin gesagt, es gibt nicht nur diese tollen Tage im Sport oder auch im Leben. Von daher gehört es ja dazu. So, weiter geht's mit Fragen. Fabi, komm mal nach vorne hier.
Die Eltern auch mal ein bisschen aktiver werden langsam.
Ja, Mittagspause ist langsam vorbei.
Ihr müsst jetzt den aussuchen, komm.
Ja, nimm mal auf dem Weg einen mit und dann kommst du mal nach vorne.
Okay. Ich bin Henry Peters und meine Frage ist, was hat dich dazu verleitet, die Academy zu gründen?
Gute Frage.
Ja, so Tage wie heute, muss ich sagen. Also, ich war immer der Meinung schon, dass das, was ich irgendwie als Jugendlicher, aber dann natürlich nachher auch als Profi erlebt habe, was ich an Erfahrung gesammelt habe, was ich irgendwie dann an Wissen aufgesammelt habe von den Mannschaften, von Trainern, von Mitspielern, dass ich immer die Idee hatte, das irgendwie so ein bisschen weiterzugeben an die Jugend, weil ihr seid irgendwie die Nächsten, die das Ruder übernehmen müssen, bei mir jetzt natürlich speziell durch das Karriereende, aber und mir hat es halt immer Spaß gemacht, mit Kindern zusammen zu arbeiten, zu trainieren, ihnen Tipps zu geben und ich weiß, dass die Begeisterung für Fußball sehr, sehr groß ist und das sieht man an Tagen wie heute und so Tage wie heute sehe ich halt für mich nicht irgendwie als so, da muss ich jetzt noch zum Camp oder Arbeit oder sonst was, mir macht es Spaß, hier zu sein. Also, mich zwingt ja keiner dazu. Also, ich hätte heute auch bis um 11 schlafen können, habe aber dann nur bis 7:30 leider geschlafen.
Hat er mich rausgeklingelt heute Morgen, ja. Könnt ihr euch nicht vorstellen.
Und dann halt hierher zu fahren, mit euch zu trainieren. Also, im Endeffekt macht es mir Spaß. Ich weiß, dass es euch Spaß macht. Und dementsprechend haben wir eine gute Zeit.
Ja, und ich glaube, was man auch noch dazu sagen kann, das weiß ich ja auch aus bester Quelle, dass es ja nicht nur um die Arbeit auf dem Platz geht für Toni. Und wenn man ja seine Karriere oder auch unsere Karrieren sieht, da gab es keine Skandale oder Sonstiges. Es geht ja auch darum, Werte zu vermitteln. Und da gibt es auch noch wichtige Themen, die nicht nur mit der Arbeit auf dem Platz zu tun haben. Ich glaube, da könnt ihr euch gerade an Toni auch ein sehr gutes Beispiel nehmen. Aber ich glaube, deswegen seid ihr ja auch hier. So.
Ist, glaube ich, auch, wenn man mal rumfragt, glaube ich, bei den Eltern, ne? Ich glaube, Ferien ist ja immer eine gefährliche Zeit, ne? Da gehen dann die ein bisschen auf den Sack zu Hause, ne? Nicken? Ja?
Ja. Zustimmung. Ich sehe breite Zustimmung.
So, und da gibt's natürlich auch so in gewissen Altersgruppen, da hat man natürlich dann auch, glaube ich, als Eltern die Kinder lieber bei einem Fußballcamp, als dass sie auf andere blöde Gedanken kommen. Und ich glaube, ja, viele Meldungen und würde mir genauso gehen. Hab ja das große Glück auch jetzt Vater von 3 Kindern zu sein. Felix hat 2 Kids und ich glaube, die sehen wir lieber bei einem Fußball oder bei einem Sportcamp oder was auch immer, als dann irgendwo rumlungern und auf blöde Ideen zu kommen. Deswegen schön, dass ihr alle da seid. Auch die Eltern.
Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir nicht alle Meldungen hier zufriedenstellen können. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir machen noch 3 Fragen. Fabi, ja, sehr gute Entscheidung.
Ich bin Asia und ich wollte dich fragen, wer war der stärkste Spieler, mit dem du gespielt hast und wer war der stärkste Spieler, gegen den du gespielt hast?
Denk dran, du hast auch mal mit mir zusammen gespielt.
Beides Felix.
Ja, damals im heimischen Garten, da war ich schon ein harter Gegenspieler, muss man sagen.
Das stimmt. Das stimmt.
Und auch jetzt noch aktuell beim Fußballtennis oder so.
Ja, Ergebnis, da kommen wir gleich nochmal drauf. Der stärkste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, das ist auch immer so unfair, muss man sagen. Wirklich, also ich hatte ja wirklich das große Glück, mit so vielen guten Spielern zu spielen, mit so vielen tollen Mannschaften.
Sag mal einen anderen als Cristiano jetzt, den hast du jetzt oft genug gesagt.
Ja, mache ich auch. Ich sag einfach mal Miro Klose, weil Miro auch ein großes Paket mitgebracht hat. Also er war ein toller Spieler und ist ein toller Mensch. War einer von denen, die mir damals, als ich mit 16 damals ganz schüchtern in die Bayern-Kabine kam, wo noch ein Olli Kahn da so seine Golfübung in der Kabine gemacht hat, weil er sein letztes Karrierejahr nur noch an Golf gedacht hat, stand da immer vorne im Spiegel. Ich habe gedacht, was macht er da? Und hat er
Schwungübung.
Wirklich, hat er seine Schwungübung perfektioniert und ist dann mit Sepp Maier, seinem Torwarttrainer, noch irgendwie so eine halbe Stunde raus Torwarttraining und dann sind sie zusammen zum Golfen gefahren. Da waren sie aber 4 Stunden dann. So, das war sein letztes Jahr. Entschuldigung, Olli. Trotzdem ist der Titan, bleibt der ja. Titan. Nein, aber was ich sagen wollte, wenn du dann mit 16 in so eine, oder Anfang 17 in so eine Bayern-Kabine kommst, mit Kahn, mit Van Bommel, mit Mehmet Scholl, der mir auch sehr geholfen hat, mit Salihamidžić und so weiter, vielleicht teilweise Spieler, die hier so die erste Reihe gar nicht mehr kennt, dann fühlst du dich natürlich erstmal so ein bisschen unsicher, ne? Und guckst, und da war Miro halt einer von denen, die mich wirklich an seine Seite genommen haben, die mir geholfen haben, die mir ein gutes Gefühl gegeben haben, die mir geholfen haben, mich wohlzufühlen, auch in dieser Gruppe schon, was ja nicht so einfach ist. Und das habe ich ihm und werde ich ihm immer hoch anrechnen. Dazu ein toller Spieler. Also nenne ich einfach mal Miro. Und härtester Gegenspieler. Das ist schwer zu sagen. Was man sagen muss, dass N'Golo Kanté von Chelsea irgendwie so ein Spieler war, so ein nicht der härteste, aber so ein unangenehmer, weil...
Den wirst du nicht los.
Den wirst du nicht los. Da hast du immer das Gefühl, gibt zwei von dem, wenn du gegen ihn spielst. So, das ist einer, der... Also wenn du das Gefühl hast, irgendwie so nach 11 Kilometern, du bist viel gelaufen, dann hat er schon 14 und lacht immer noch. Also das ist ein unangenehmer Gegenspieler, sagen wir es mal so. Nicht härtester, aber unangenehm, ja.
Ja, 2 Kinderfragen noch und ich sehe auch 1, 2 Elternmeldungen, die kommen dann auch. Ja, Fabi, mach mal da in der Traube.
Do your thing.
Ich heiße Karl und ich habe eine Frage an dich. Wie war dein Gefühl, als du 2014 die WM gewonnen hast?
Besser als nach dem Spanien-Spiel jetzt. Ja, Wahnsinn natürlich. Das war... Kindheitstraum kann man ja gar nicht sagen, weil das ist ja nicht realistisch. Selbst für einen Traum nicht realistisch, geschweige denn als Ziel. Weil das Ziel war ja dann irgendwie mal vielleicht irgendwie Profifußballer zu werden. Irgendwo, egal, Hauptsache Fußball ist mein Job. So, das war das Ziel, wofür wir alles getan haben, wir beide. Da haben wir aber noch nicht mal im geringsten dran gedacht, Weltmeister zu werden. Also ist auch kein. Solltet ihr euch nicht als Ziel nehmen, irgendwann Weltmeister zu werden. Ist schwer. Ist schwer zu erreichen. Und wenn es dann doch passiert, wie in dem Moment, war das auch. Es war so eine andere Lehre, wie jetzt nach dem Spanien-Spiel. Es war so eine Lehre, nach dem man kann es eigentlich kaum fassen, das geschafft zu haben, mit Deutschland Weltmeister zu werden. Man hat immer davor nur gehört, so die 54er Weltmeister, die 90er Weltmeister und egal was die machen und wo sie rumlaufen, die werden immer als Weltmeister betitelt. Und dass man selbst dann so in diesem Kreis auch ist, das ist schon ein schönes Gefühl. Das verliert man nicht, in diesem Leben nicht mehr.
Gut, das mit den Applausen werde ich nicht mal aufholen können. Fabi, du such mal noch einen aus und danach kannst du schon mal in die Richtung gehen, weil da kommen noch 1, 2 Eltern.
Hallo, ich bin der Mastak und ich habe eine Frage, wie du dich fühlst, wenn du auf dem Platz stehst und 80.000 Menschen dich angucken. Wie fühlst du dich dabei?
Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Also angucken tun sie es immer. Das eine ist feiern oder auspfeifen. Das ist natürlich noch ein Unterschied. Aber die Antwort ist, ich spiele genau gleich. Also das ist wirklich eine Gewöhnungssache dann, irgendwie über die Jahre. Man kriegt natürlich mit, ob sie für einen sind, gegen einen sind, ob es eine gute Stimmung ist, ob es eher ruhig ist. Das bekommt man schon mit. Aber ehrlich gesagt ist das natürlich das Größte, was man erreichen kann, in vollen Fußballstadien zu spielen. Das ist ja das, was ihr euch alle wünscht wahrscheinlich. Aber es wird dann über die Jahre schon so, dass man das relativ ausblendet, was drumherum passiert und wirklich so sein Spiel macht, so konzentriert auf sein Spiel ist.
Jawohl, so, jetzt noch eine Elternfrage oder 2 besser gesagt.
Und jetzt wird es gefährlich.
Die Fragerunde abgeschlossen.
Hallo, Herr Groß, als Sie das Halbfinale 2014 gespielt haben, um mal was Positives.
Wir sind sehr positiv. Ja. Wir sind sehr positiv.
Hatten Sie damit gerechnet, dass Brasilien so schwach auftreten wird? Ist das so in der Kabine, dass man vielleicht schon vorher den Gegner so schwach erwartet?
Nee. Nein, überhaupt nicht. A, weil Brasilien eine gute Mannschaft hat. Und ich hätte eher gedacht, als wir bei den Hymnen standen und die Hymnen gesungen wurde, hätte ich gedacht, dass sie uns komplett überrennen jetzt. Also zumindest versuchen, weil da war so eine aufgeladene Stimmung in dem Stadion. Die Hymne, die wurde gebrüllt von, weiß nicht was es waren, 60, 70.000. dass sie es selten noch nicht gehört haben. Auch die Spieler, hat man gemerkt, waren so emotional dabei, dass sie nichts mehr wollten, als irgendwie ihr Land stolz zu machen. Und dann gibt es ja meist zwei Richtungen. Die eine ist, sie überrennen dich wirklich und nehmen das mit. Oder das andere ist, es ist zu viel und es ist Druck und es führt dann, wenn die ersten Aktionen nicht funktionieren, wenn du vielleicht in Rückstand gerätst, zur totalen Verunsicherung. Und das zweite ist halt passiert. Aber dass das so ausgeht, sind wir nicht davon ausgegangen. Wir haben natürlich an dem Tag eine bessere brasilianische Mannschaft erwartet. Ich glaube, es war selten so, dass sich so nach 30 Minuten, wenn es 5-0 steht, so alle 22 Spieler auf dem Platz angucken und nicht wissen, ob das jetzt hier wirklich so passiert. Also weder wir noch die Brasilianer, ehrlich gesagt.
So, letzte Frage.
Moin Jungs. Meine Frage an euch beide. Gerade bei euch, bei euren Karrieren. Wer hat entschieden, wo ihr spielt? Ich weiß, Felix hat damals bei Hansa noch ganz vorne angefangen. Das ist bei Hansa vielleicht auch nicht so schwierig. Aber Toni hatte... Ja,
da kann man es sich aussuchen.
Ja, genau. Und
bei Dieter Eils.
Ja,
der Dieter. Eisendieter.
Und Toni, du hast bei Leverkusen noch deutlich weiter vorne im Mittelfeld gespielt. Also ist es eure eigene Entscheidung? Ist es zusammen mit dem Trainer?
Könnt ihr sagen? Also ich muss sagen, ich war in der Jugend eigentlich immer Stürmer. Da wirklich mal viele Tore geschossen und am Ende ist es natürlich so, dass die Trainer etwas in einem sehen und vor allen Dingen sehen, wie kann er meiner Mannschaft helfen und auf welcher Position am besten. Und da war es ja wirklich so, dann mit meinem Wechsel nach Bremen mit 19 zu Thomas Schaaf, wo ich eigentlich in Rostock immer Stürmer gespielt habe, aber er hat mich eigentlich schon als Mittelfeldspieler verpflichtet, weil er das in mir gesehen hat und hat mich dann auch da eingesetzt. Und so war es eigentlich so, dass ich in meiner Karriere auch immer weiter zurückgegangen bin. Und irgendwann habe ich mal eine Aussage von Pep Guardiola gelesen. Richtig gute Fußballer gehen während ihrer Karriere immer weiter zurück in den Positionen. Und das hat mich dann bestätigt gefühlt. Du
bist ja noch weiter zurückgegangen als Toni.
Genau, ich habe sogar dann noch ein, zwei Jahre in Bremen auch nochmal Innenverteidigung gespielt. Dann wieder ein Stück vorne auf die Sechs. Aber ja, da am Ende entscheidet das der Trainer, weil der muss ja sehen, wo passt der Spieler für die Mannschaft am besten hin. Und man entwickelt dann aber auch selbst so ein Gefühl, wo man seine Stärken am besten einbringen kann. Und da haben wir uns dann irgendwann beide im Zentrum, im Mittelfeld eingefunden.
Ja, ich glaube, dass am Anfang der Karriere, da ist man ja froh, wenn man überhaupt spielt. Also ich glaube, ich hatte damals in Leverkusen nicht die Möglichkeit zu sagen, so, ich würde gern hier spielen, sondern da war ich froh, wenn ich überhaupt spielen durfte.
Da bist du noch über außen gekommen, schön, ne?
Links außen.
Links außen. Das hätte ich jetzt auch nochmal gesehen, so gern gesehen zum Ende der Karriere.
Nochmal ins Laufduell gegen Kyle Walker gestern. Genau, und dann, da habe ich ja so ein bisschen noch links gespielt. Dann habe ich ja einen Jupp ja mit nach München genommen. Da hat er mich dann auf der 10 spielen lassen. Das war eigentlich immer so meine Lieblingsposition war in der Jugend. Und dann hat es sich aber so entwickelt, ich glaube Louis van Gaal war der Erste, der mich immer auf der 6 hat spielen lassen und das war, da habe ich mich auch wohlgefühlt plötzlich, weil ich dann auch ein bisschen mehr gelernt habe, auch zu verteidigen. Das war auf der 10 natürlich weniger nötig als auf der 6 und das ist es dann geblieben. Also immer mit so leichten Verschiebungen, ne? Bei Carlo war es dann mal ein bisschen defensiver, dann später bei Zinedine Zidane wieder ein bisschen offensiver. Aber es war immer so der gleiche Bereich dann. Also ich glaube nicht, dass ich verschenkt wurde. Ich glaube nicht, dass es eine Position gegeben hätte, in der ich hätte besser spielen können. Glaube ich.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank für alle Fragen. Ich weiß, es gab noch mehr hier, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen.
Weil wir haben ja auch noch was vor, ne?
Wir haben noch was vor. Vor allen Dingen, wir haben es ja gesagt, es war jetzt so die letzte Folge oder ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Kann man sagen, was in der Sommerpause so vielleicht passiert?
Ja, besser ist nicht. Ja. Okay, pass auf. Die Geschichte dort, eigentlich wäre jetzt Schluss. Ne? Das wäre es jetzt. Applaus, tschüss. Aber nein. Das ist nicht gut manchmal. Felix war gestern den ganzen Tag bei mir. Und das ist keine
gute. Das ist schon mal nicht gut.
Das ist keine gute Zusammensetzung. Da kommen wir immer auf irgendwelche blöden Ideen. So, und wer unseren Podcast so ein bisschen gehört hat, wir haben ja in den letzten, ja, im letzten halben Jahr, letzten Jahr haben wir ja konstant immer so Real-Life-Challenges gemacht, wo Felix mich so mir das normale Leben erklären wollte, wo ich Sachen machen musste, so wie, keine Ahnung, Betten beziehen.
Bügeln,
Geschirrspüler einräumen, was auch immer. Solche Sachen, die ich halt bis dahin noch nie gemacht habe, ne? Also ehrlich nicht. So, und das haben wir jetzt so einigermaßen, weil jetzt bin ich ja angekommen in diesem Real Life, in diesem wirklichen Leben und ich sehe mich wirklich sehr gut vorbereitet. Jetzt haben wir gestern überlegt, was können wir dann machen, was können wir dann weitermachen? Da wir ja sehr es mögen, uns miteinander zu messen, ist es so, dass wir ja, das jetzt ein bisschen ins Leben rufen wollen, dass wir einfach verschiedenste Sachen gegeneinander machen. Ich darf verraten, da haben wir gestern schon ein bisschen was aufgenommen. Da kann man jetzt auch, ja, während der Sommerpause und dann auch danach, wenn Luppen weitergeht, auf unserem Instagram-Kanal von LuppenTV nachschauen. Da wird es Sachen geben, die sich lohnen werden anzuschauen. Sorry, ich muss dran denken, ihr wisst es nicht, aber.
Das wird gut, kann man schon sagen.
Es wird leider gut. Und dementsprechend haben wir uns vorgenommen, wir machen jetzt Sachen immer gegeneinander, verschiedenste Sachen. Und wer als erstes 10-mal etwas gewinnt, dann darf der andere oder muss der andere nämlich ein Luppen on Tour. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal Luppen gehört habt. Felix war schon oft auf Tour mit bei Champions League Finals, bei Spielen in Madrid, in Manchester, in London und was auch immer. Und jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, der Verlierer dieser Challenge, beziehungsweise wer als erstes mal 10 hat, darf den anderen mitnehmen auf ein selbstgewähltes Luppen on Tour. Das ist der Einsatz. Das werden wir dann begleiten, werdet ihr euch alle anschauen können. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden die erste Challenge, die es dann auch zu sehen gibt, werden wir jetzt hier machen. Und wir haben lange überlegt, was wir machen sollen, weil wir ja auch jetzt platzmäßig hier ein bisschen eingeschränkt sind. Und wir haben uns am Ende entschieden dafür, dass wir hier jetzt gegeneinander planken werden. Ich weiß nicht, die deutsche
Unterarmstütz.
Einen Unterarmstütz. Ja, wer länger in dieser Position aushält, ist der Sieger. Und ihr dürft uns gerne natürlich ein bisschen anfeuern. Ja, Fabi schaut, dass wir das auch auf Video haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Es wäre super, wenn irgendein Freiwilliger gerne mal die Zeit nimmt. Dann haben wir mal so einen Richtwert, was wir geschafft haben. Hat jemand ein Handy mit Stoppuhr?
Genau, du übernimmst das. Du kriegst das Kommando. Das wäre Tonis Zeit so und meine, also die ein bisschen länger geht dann.
Genau, es geht um den ersten wichtigen Punkt. Das machen wir jetzt hier einmal.
Dann machen wir es mit dem Platz.
Ich weiß
hier
nicht, warum wir das machen, aber wir machen
auch
das
nicht.
So, ist auch nicht so wichtig. Platz. Bevor wir gleich anfangen...
Also ihr könnt euch einen aussuchen, den ihr anfeuert, ne? Es muss nicht immer Toni sein, das wisst ihr. Junge, ist alle bezahlt hier, oder was?
Okay, genau. Dann gibt's noch eine kleine Abmoderation. Wir machen zueinander gerichtet, würde ich sagen, ne?
Das müsste
okay
gehen.
Okay, wir legen die Mikros hier unter uns, das heißt, wir können uns dabei unterhalten. Also machen wir gleichzeitig. Wir machen gleichzeitig, weil als erstes zusammenbricht hat...
So, wir brauchen Kommando...
Genau, wer hat die Stoppuhr? Okay, du darfst 3, 2, 1, los. Ist das schon hart, ne?
Ja.
Scheiße, ey. Warte mal kurz. Okay, alles klar. Gut, in diesem Sinne. Leg das so hin hier.
1, los.
Felix ist fast am Ende.
Nimm jetzt beide Arme, das ist schon wieder
respektlos. Felix braucht Hilfe. Come on, für Felix mal ein bisschen.
Mach für
Toni, ich will, dass ihr gegen mich seid.
Okay, stopp. Felix hat gesagt, er ist immer besser, wenn die Leute gegen ihn sind. Also, wieder für mich, bitte.
Ihr könnt mich auch ausbuhen.
Felix ist am Ende gleich. Ich gebe ihm noch 10 Sekunden ungefähr. Könnt runterzählen, dann ist er kaputt.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ihr könnt mich mal, ey.
3 Minuten.
Felix zittert schon.
Felix, halt durch.
Ja.
Toni fängt schon an zu vibrieren.
Lass mich in Ruhe!
Englisch und Spanisch!
Toni, 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 Toni!
Ich hab gewonnen! Aber ich war...
Danke.
Okay.
3 Minuten 41.
Was, 3 41?
Ja.
Das ist echt gut, ey. Muss ich wirklich sagen. Respekt. Okay. Also, wir beenden das noch mit der Info, dass alle unsere Luppenhörer, die uns sehr, sehr treu sind über die ganzen Jahre jetzt schon, nicht komplett auf uns verzichten müssen jetzt in der Sommerpause. Wir werden nämlich, ich muss auch erstmal
durchatmen. Ich hatte ihn am Rande, eine Niederlage. Aber wir wollen ja noch ein bisschen aufbauen, ne? Haben wir ja gesagt, nach dem verlorenen Spiel gegen Spanien.
Ja, danke. Genau, also es wird auch, trotz unserer Sommerpause, werden wir noch ein paar alte Folgen rausholen jetzt. Jede Woche eine, also zur gewohnten Luppenzeit, da werden wir so ein paar...
Classics.
Ein paar Classics. Ich hab da auch noch aus heutiger Sicht die Folgen so ein bisschen... mit kommentiert, weil es einfach total spannend ist, ab und zu mal in diese Folgen reinzuhören. Ich habe das selbst mal gemacht. Wir holen da jetzt unter anderem so Folgen wie, als wir das Gespräch hatten mit Dirk Nowitzki zum Beispiel, mit Julian Nagelsmann, auch relativ witzig, weil damals war er Bayern-Trainer, ich bei Real, dass er nochmal mein Trainer wird, hätte ich damals auch nicht gedacht. Also so Folgen dann nochmal nachzuhören, ist wirklich... spannend und gut und überbrücken euch da draußen ein bisschen die Luppenpause. Könnt natürlich diese ganzen Folgen auch, wie schon die letzten, zumindest für alle die schon die Chance haben oder reingelassen wurden, die bei Campfire hören und dann natürlich auch nochmal kommentieren aus eurer Sicht diese Folgen. Da bleiben wir in Kontakt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, die nächste Folge einfach mal Luppen gibt es am 28. August. Da sind wir aus der Sommerpause zurück. Und ja... schon mit vielen Ideen gesegnet.
Ja.
Auch manchmal dumme
Ideen. Bis dahin habe ich mich auch wiederholt.
Bis dahin hat Felix sich erholt. Ich versuch's auch. Ja, danke für eure Treue, liebe Luppenhörer. Danke an alle, die hier zugehört haben in der vergangenen Stunde. Und bis bald.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Schönen Sommer. Wetter wird noch gut, denke ich. Und wir hören und sehen uns alle bald wieder. Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
Huhu, Kuckuck, ich bin's, Micky Beisenherz. Die Welt hat auch in diesem Sommer keine Pause gemacht, aber wir von Apokalypse und Filterkaffee sehr wohl. Die ist aber jetzt vorbei. Seit Montag sind wir wieder auf Sendung für all diejenigen, die am frühen Morgen ab 5 Uhr morgens gut informiert in den Tag starten wollen, aber über die wichtigsten Meldungen und das, was der Tag so bringen wird, hinaus auch das Gefühl haben wollen, dass man bei der Lage nicht unbedingt die Decke über den Kopf zieht, die Rollladen runterlässt und sagt, da brauche ich ja gar nicht erst vor die Tür zu gehen. Wir sind also wieder da für ein bisschen gute Laune, für sehr, sehr viel Information, Einordnung und gewisse Extra, von dem ich jetzt auch nicht genau sagen kann, was das eigentlich ist. Wir freuen uns auf euch. Wir, das sind Jasmin Embarek, Jagoda Marinic, Niki Hassania, Markus Feldenkirchen und ich und viele, 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 viele tolle Gäste, die auch nach diesem Sommer euch den Rest des Jahres begleiten werden. Also Apokalypse und Filterkaffee ist ab sofort wieder am Start. Seid uns gewogen, bleibt uns gewogen, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Also bis denn. Ciao. Tschüss.